Deutschlandfunk.
Also meine größte Angst war, dass mein Freund mich verlässt, weil ich quasi keinen penetrativen Geschlechtsverkehr bieten kann. Und wenn er mich dann verlässt, hatte ich Angst, ich würde nie wieder einen Partner finden, weil dieser Teil eben nicht funktioniert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag Leute, stellt euch vor, ihr wollt Sex, aber euer Körper macht einfach dicht. Kein Finger, kein Penis kann in die Vagina eingeführt werden, weil die Muskeln sofort verkrampfen. Tampon ist auch oft schwierig. Vaginismus heißt es dann. Und Fachleute schätzen, zwischen 1% und 7% aller Menschen mit Vagina sind betroffen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, weil natürlich Scham und Unwissen bei dem Thema einfach riesig sind. Für viele bedeutet das jahrelang Schmerzen beim Versuch, Sex zu haben, peinliche Situationen beim Frauenarzt und das Gefühl, nicht richtig zu sein. Also wenn du dich noch nicht auskennst mit Vaginismus, bist du hier genau richtig, weil es ist immer wichtig, mehr darüber zu lernen, weil du entweder merkst, dass du vielleicht auch selbst betroffen bist oder du kannst verstehen, wie du mit jemandem mit Vaginismus umgehen kannst, in der Freundschaft oder auch in der Beziehung. Und am besten ist es ja, wenn man direkt mit jemandem drüber sprechen kann. Deswegen freue ich mich sehr auf Elisa. Sie ist 30, aus Baden-Württemberg. Und mit ihr spreche ich jetzt, wie sie mit ihrem Vaginismus umgeht. Wie sie aus der Scham rausgekommen ist, damit sogar an die Öffentlichkeit geht jetzt. Und warum sie sagt, dass ihr Vaginismus heute sogar ihre geheime Superpower ist. Hallo Elisa.
Hi.
Kannst du vielleicht einmal in ein, zwei Sätzen erklären, was ist Vaginismus und warum ist das deine geheime Superpower?
Also Vaginismus beschreibt eine willkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, also ohne dass ich es möchte. Und das ist meine geheime Superpower, weil ich finde, dass mein Sexleben sich dadurch verbessert hat.
Das ist doch ein guter Teaser. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal genauer drauf eingehen, aber vielleicht kannst du vorher nochmal sagen, wie fühlt sich Vaginismus an? Also hast du Schmerzen? Wie mies ist das?
Also mittlerweile fühlt es sich nicht mehr schlimm an. Am Anfang war es eine Katastrophe. Also ich weiß es, seitdem ich 18 bin, hatte meine erste Beziehung, die ersten sexuellen Kontakte. Und da war es einfach Welten wurden zerstört, weil nicht das passiert ist, was mir versprochen wurde, sage ich jetzt mal.
Was wurde dir versprochen?
Also mir wurde ein erstes Mal versprochen mit einem Mann, das vielleicht ein bisschen wehtut und danach habe ich dann so viel Sex, wie ich möchte und das ist dann ganz toll. Aber es hat leider nicht nur ein bisschen wehgetan, es hat sehr wehgetan und dieses erste Mal hat ja so nie stattgefunden.
In welchen Situationen hattest du noch Schmerzen oder wo war es unangenehm?
Also ich habe zum Beispiel nie Tampons einführen können, seitdem ich meine Periode hatte, aber da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Aber ich konnte auch mich nie bei der Frauenärztin untersuchen lassen. Das hat auch wehgetan und das war dann irgendwann so weit, dass ich gar nicht mehr gegangen bin, weil ich einfach so große Angst hatte.
Und seit wann wusstest du das?
Ich weiß, also die offizielle Diagnose habe ich, seitdem ich 25 bin. Ich habe es vorher schon gewusst, weil ich es mir ergoogelt habe mit 19, sage ich jetzt, also 18, 19.
Aber die Schmerzen, die waren doch bestimmt dann früher oder diese Situation, oder?
Also die Situation weiß ich seitdem ich 12 bin, da habe ich meine Periode bekommen und alle Freundinnen haben Tampons benutzt, dann wollte ich das natürlich auch. Hat dann nicht funktioniert. Also quasi offiziell im Nachhinein weiß ich, seitdem ich 12 bin.
Okay, und wie hast du dich damit gefühlt?
Also es war schon schlimm, vor allem so jung, weil es gab niemanden, der mich verstanden hat. Viele haben mir gesagt, vielleicht bist du noch nicht bereit, vielleicht klappt es deswegen nicht, aber ich wusste, daran liegt es nicht. Ich habe meine damalige Frauenärztin gefragt, die konnte mir auch nicht helfen, die hat das eher so wegbelächelt, die wollte mir Globuli geben dagegen. Ich musste es mir quasi ergoogeln, was mit mir nicht stimmt und die Foreneinträge dazu waren auch sehr, sehr wenig und viele Tipps waren, trink ein Glas Wein, benutze Olivenöl als Gleitmittel und das funktioniert alles einfach nicht, wenn man Vaginismus hat.
Und was hattest du so für Ängste oder auch Sorgen?
Also meine größte Angst war, dass mein Freund mich verlässt, weil ich quasi keinen penetrativen Geschlechtsverkehr bieten kann. Und wenn er mich dann verlässt, hatte ich Angst, ich würde nie wieder einen Partner finden, weil dieser Teil eben nicht funktioniert. Und ich hatte auch Angst, dass ich keine Kinder bekommen kann deswegen, sei es Empfängnis oder Geburt.
Ja, und das sind so die zwei Hauptängste, die ich damals hatte.
Maja, du hast gerade schon Olivenöl erwähnt oder auch ein Glas Wein. Was waren sonst noch so die dümmsten, dämlichen Tipps, die du bekommen hast oder auch Ratschläge?
Ich überlege gerade, das habe ich online gelesen, so setz dich doch einfach drauf und drück den Penis quasi rein, so hat es bei mir funktioniert. Hm. Ja, habe ich niemals gemacht, um Gottes Willen. Und sonst halt entspann dich. Ja, danke, das ist wie wenn man irgendwo vor irgendwas Angst hat und dann sagt man, hab keine Angst. Und dann, okay, ich habe keine Angst mehr, klappt.
Ja, das ist immer der beste Tipp.
Ja.
Und wie hat so dein Freund damals reagiert oder auch Freunde?
Also mein Freund war sehr verständnisvoll. Wir waren beide unsere ersten jeweiligen sexuellen Partner. Und wir haben das so beide herausgefunden, was mit mir los ist. Er hat sich dann auch informiert und was könnte da nicht stimmen. Und er hat mich nie gedrängt zu irgendetwas. Er hat nie etwas eingefordert oder auch überlegt, Schluss zu machen. Deswegen, das hat er mir ganz oft gesagt, weil ich auch viel geweint habe deswegen und ihm gesagt habe, wenn du willst, mach Schluss oder such dir andere Frauen, weil ich das eben nicht kann. Aber war für ihn nie ein Thema. Und im Freundeskreis war es dann so, es kannte halt keiner. Und die Reaktion war dann immer, hä, ja krass, dass es sowas gibt. Aber es war eigentlich durchgehend positiv. Ich habe jetzt nie irgendwie negative Reaktionen dafür bekommen.
Oh wow, das ist ja gut zu hören. Also vor allem, was du so auch über deinen Freund gesagt hast, dass er so Verständnis gezeigt hat, keinen Druck gemacht hat und so, der hat sich informiert. Also besser kannst du es dir ja nicht wünschen, oder?
Das stimmt, deswegen habe ich ihn geheiratet.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Du hast ja dann gesagt, du hast sehr, sehr viel gegoogelt und versucht so rauszufinden. Wie lange hat das dann bei dir gedauert, so der Weg hin bis zu der Erkenntnis, dass du Vaginismus hast? So 7 Jahre dann, oder?
Also bis zur offiziellen Erkenntnis. Meine Erkenntnis hatte ich schon mit 18, 19, 20. Dann habe ich es weggeschoben, weil ich, ja, mit 20 wollte ich noch keine Kinder oder so und wir hatten trotzdem Sex, deswegen war das kein Thema. Aber irgendwann war ich dann, glaube ich, bereit, mich behandeln zu lassen. Habe mir dann eine Ärztin in Stuttgart gesucht, die darauf spezialisiert ist. Und habe dann auch Sexualtherapie angefangen und das war, glaube ich, mit 24, 25 und ab da hatte ich dann quasi schwarz auf weiß, dass ich Vaginismus habe.
Und wie hat dir das geholfen?
Also es hat mir sehr geholfen bei der Frauenärztin, die hat mir die Dilatatoren verschrieben. Das sind quasi Mini-Dildos in verschiedenen Größen. Mhm. Die fangen beim Durchmesser von 1 Zentimeter an und werden dann immer ein paar Millimeter größer, dass ich quasi meinen Beckenboden damit trainiere und meine Muskeln am Vaginaeingang desensibilisiere. Und außerdem hatte ich eine Hymenektomie. Also mein Hymen wurde entfernt, weil es schon sehr eng war.
Was ist ein Hymen?
Das Jungfernhäutchen.
Ah, okay.
Und das war sehr eng. Das wurde eben entfernt. Ich hatte auch eine Labienzynichie, das heißt, ich habe verklebte Labien gehabt. Und dadurch war meine Vagina auch verschlossen. Also wurde quasi einmal aufgeräumt da unten. Und in der Sexualtherapie habe ich dann eben gesprochen, woher der Vaginismus eventuell kommen kann. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich eventuelle Traumata umwandeln in positive Erlebnisse oder in positive Assoziationen? Und das hat mir schon geholfen, in dem Sinne, dass ich Frieden damit geschlossen habe. Also ich habe bis heute Vaginismus, ich habe bis heute keinen penetrativen Geschlechtsverkehr. Aber es ist völlig okay für mich, es ist okay für meinen Mann. Ich kann zur Krebsvorsorge gehen, das klappt, das war mir auch wichtig.
Gebärmutterhalskrebs?
Genau. Und sonst, ja, bin ich fein damit. Ich habe das jetzt, das gehört zu mir, aber ist okay.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du natürlich mit dieser Erkenntnis, mit dieser Diagnose auch dann endlich nicht mehr so dieses Gefühl hattest, komplett alleine sein zu müssen damit, oder?
Ja, also ich wusste, ich bin normal. Mit mir ist nichts falsch oder sowas. Mhm. Und dadurch, dass ich immer mehr wusste, konnte ich anderen helfen. Also irgendwann mal kam dann eine Freundin, die meinte, hab das auch. Oder sie hat mir erklärt, ich habe das. Und ich dachte, ja krass, das habe ich auch. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und sie meinte dann auch, du bist die Erste, die mich versteht, die weiß, was los ist. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen erleichtert, weil mit 18 dachte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin keine ganze Frau, irgendwas passt nicht, keine Ahnung. Und je mehr man darüber lernt und je mehr andere Personen man damit trifft, desto normaler fühlt man sich einfach.
Mhm. Was war jetzt bei dir der Grund für deinen Vaginismus? Also wenn du drüber sprechen willst?
Ich weiß es nicht ganz. Also ich habe primären Vaginismus, das heißt, ich habe ihn seit Geburt. Es gibt auch den sekundären Vaginismus, der kann dann durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse entstehen. Aber ja, im Grunde ist es für mich jetzt egal, woher es kommt.
Du hast ja auch gesagt, du und dein Freund, dein Mann sogar, du hast ihn ja geheiratet aus Gründen, ihr habt auch jetzt einen Weg gefunden, euer Sexleben zu gestalten. Wie sieht das jetzt aus? Hat sich da auch nochmal irgendwas verändert?
Also verändert hat sich eigentlich gar nichts dadurch, dass wir jeweils die ersten Partner waren. Wir haben Wege gefunden, wir haben viel experimentiert, wir haben viel ausprobiert. Also ich glaube, wir haben genauso viel Sex und genauso vielfältig Sex wie Menschen, die penetrativen Geschlechtsverkehr haben können. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir kreativ werden mussten, wir einfach vielleicht noch ein bisschen größeres Repertoire haben, weil wir eben mit 18 wussten, raus rein geht nicht, weil viele mit 18 denken, ja okay, Sex ist raus rein, fertig. Ging bei uns nicht und deswegen mussten wir neue Wege finden und haben da ein bisschen mehr rausgefunden.
Voll schön. Und das ist ja auch genau das, was du mit Superpower meinst, oder?
Genau. Also viele Freundinnen haben erzählt, wie so ihr Sexleben ist. So viele haben erzählt, boah, ich komme nicht zum Orgasmus, weil mein Freund eben danach fertig ist. Wenn er fertig ist, sind wir fertig. Und ja, so funktioniert das bei uns nicht. Wir haben viel ausprobiert, ja.
Cool.
Also ich glaube, unser Credo war Not macht erfinderisch. Und dadurch sind wir eben von diesem, ja, stereotypischen Sex, den man so mit 18 im Kopf hat, abgekommen.
Du meintest ja eben auch, du hast es dann gelernt zu akzeptieren und kommst damit auch sehr, sehr gut zurecht. Hast du trotzdem mal zwischendurch gedacht, dass du mal penetrativen Sex ausprobieren möchtest oder kam das jetzt gar nicht in Frage?
Doch, also ich habe viel mit den Dilatatoren geübt, also oder trainiert, sage ich immer. Ich habe viel ausprobiert, auch zum Beispiel die Finger meines Mannes. Habe ich versucht, wir haben auch schon versucht, seinen Penis einzuführen, aber irgendwas in mir weigert sich da. Irgendwas in mir weiß nicht, dass es Spaß machen könnte und deswegen möchte mein Körper das irgendwie nicht.
Ist das denn dauerhaft so, dass die Muskulatur sich dann verkrampft oder nur in diesen Situationen?
Es ist tatsächlich nur in den Situationen. Zumindest weiß ich es nicht anders. Also ich fühle mich jetzt nicht dauerhaft angespannt. Bei der Frauenärztin sagt sie spürt schon, dass es etwas angespannt ist, aber ich glaube, es ist lange nicht so, wie wenn ich jetzt in einer intimen Situation bin.
Verstehe. Du hattest ja dann auch noch die Sorge, dass du vielleicht kein Kind bekommen kannst, also dass du erstens nicht schwanger werden kannst und zweitens muss das Kind ja auch noch irgendwie auf die Welt kommen.
Ja, die Sorge hatte ich sehr lange, aber dann dadurch, dass ich zur Krebsvorsorge nach meiner OP konnte, wurde ich dann mutiger, weil ich wusste, ich kann mir was einführen. Und im Endeffekt haben wir künstlich befruchtet per Heiminsemination, also mit einer Spritze. Und jetzt haben wir ein Baby.
Wie schön. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und das Kind auf die Welt kriegen ging auch?
Ja, also mein Plan war von Anfang an, eine PDA zu bekommen. Also ich bin mit Wehen in den Kreißsaal gekommen, habe gemeint, Leute, bitte PDA. Hat dann auch funktioniert. Also die ganzen Muttermunduntersuchungen habe ich überhaupt nicht gespürt. Am Ende wurde es dann ein Kaiserschnitt, aber ich glaube, ich hätte die vaginale Geburt auch hinbekommen.
Ah ja. Und Elisa, wenn jetzt jemand zuhört und so denkt, boah, da finde ich mich total drin wieder, was du so erzählst. Vielleicht habe ich auch Vaginismus. Was wären so drei Dinge, die du dieser Person gerne sagen würdest? Weil bei dir hat es ja auch lange gedauert bis hin zu dieser Diagnose.
Ja, also erstens, du bist nicht allein. Es gibt leider genügend Personen, die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben und das ist nicht unnormal. Dann ist auch wichtig, wenn du zum Frauenarzt gehst, zur Frauenärztin und die Person nimmt dich nicht ernst, wechsel. Meine erste Frauenärztin, die, voll Katastrophe, hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe insgesamt 3 verschiedene Ärztinnen durchprobiert und die dritte dann, da hat es dann wirklich geklappt. Deswegen, wenn der erste Arzt, Ärztin nichts ist, wechseln. Und wenn du 10-mal wechseln musst, ist es okay. Es wird irgendwann einen Arzt, eine Ärztin geben, die dich ernst nehmen wird.
Also seinem eigenen Gefühl vertrauen.
Und wenn man sich einfach nicht wohlfühlt, auch sagen, bitte aufhören, ich gehe jetzt. Das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Und dann als drittes, alles nach deinem Tempo. Also lass dich nicht zu irgendwas drängen, egal ob jetzt in Intimsituationen oder beim Frauenarzt. Mach alles in deinem Tempo, lass dich zu nichts drängen. Du entscheidest, wie weit du gehst, was du machen willst, ob du zum Beispiel die Dilatatorentraining machen möchtest oder nicht, ob du mit Fingern üben möchtest oder nicht. Das ist alles dir überlassen. Und wenn du es nicht machen möchtest, ist es auch völlig okay.
Ja, das sind doch super Tipps. Mega. Und was würdest du Leuten raten, die mit jemandem zusammen sind, der auch Vaginismus hat? Also klar, wir könnten jetzt deinen Mann kopieren.
Wir können es versuchen, ja.
Nee, aber was würdest du da so für Tipps geben?
Also erstmal ist, glaube ich, wichtig, sich zu informieren, weil Vaginismus ist jetzt keine Funktionsstörung, die so bekannt oder auch salonfähig ist, generell sexuelle Funktionsstörungen. Informier dich und ja, respektier die Grenzen einfach. Die Grenzen sind vielleicht doch stärker oder früher da, als man es erwartet. Und es kann auch sein, dass mitten im Akt plötzlich Grenzen gezogen werden und dass es einfach okay ist und dass es auch nichts mit dir als Partner zu tun hat.
Ja, auch das sehr wichtig nochmal zu sagen. Du Elisa, was ich so krass finde, also das ist ja echt noch ein riesen Tabuthema. Viele, viele Leute schämen sich dafür, reden nicht drüber. Aber du gehst ja mit diesem Thema Vaginismus an die Öffentlichkeit. Warum hast du dich dafür entschieden? Was gibt dir das? Was motiviert dich, das zu tun?
Weil mir niemand geholfen hat. Ich war völlig allein damit. Ich wusste nicht, was mit mir los ist, was mit mir eventuell nicht stimmen konnte. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen, habe ich schon gezögert, aber dann dachte ich mir, nein, irgendjemand muss mal damit anfangen. Und deswegen bin ich damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich konnte vielen Mädchen helfen. Ich habe Freundinnen darüber gefunden. Ich würde es immer wieder tun.
Du hast ja auch vor ein paar Jahren ein Interview gegeben für das Funkformat, also von ARD und ZDF, das heißt Auf Klo. Und allein bei diesem YouTube-Video gab es über 1000 Kommentare. Und du wirst ja auch wahrscheinlich sonst, wenn du über dieses Thema sprichst, Reaktionen bekommen. Ist da irgendeine Reaktion, irgendein Kommentar bei dir besonders im Kopf geblieben, der dich berührt hat?
Ich muss tatsächlich nachdenken. Ich habe sie mir alle durchgelesen und es war eigentlich viel mit krass, danke, dass du darüber sprichst. Und allein das hat mich sehr berührt. Also, dass die Leute dankbar sind, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich vielleicht auch ein paar darin wiedergefunden habe.
So jemanden hättest du halt gebraucht mit 12 oder 13, ne?
Ja, total. Also, wenn mir damals jemand gesagt hätte, das ist völlig okay, was mit dir passiert, das ist normal, wäre ich vielleicht nicht ganz so gestresst gewesen.
Elisa, und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Sehr cool, hat mich echt gefreut.
Mich auch, dankeschön.
Soweit zu dem, was Elisa erlebt hat. Ich dachte mir, es wäre noch on top eine Bereicherung, auch nochmal von ein bisschen weiter oben aufs Thema zu gucken, weil ich habe noch so ein paar allgemeine Fragen. Und die darf ich heute Katha aus Hessen stellen. Hallo Katha.
Hi.
Katha, man kann sagen, du bist Vaginismus-Expertin. Du bist nämlich Begleiterin für psychosoziale Gesundheit und machst auch eine Selbsthilfegruppe und einen Podcast über Vaginismus, den Vagi-Talk. Weil du warst auch selbst mal betroffen, mittlerweile aber nicht mehr. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, aus dem, was du gelesen hast, auch in Studien, wie oft kommt Vaginismus vor?
Es gibt unterschiedliche Studien. Das Problem ist eben die Schwarzzahl. Ja, sind ganz viele Menschen, die eben nicht davon erzählen. Es hängt auch noch von der Region ab. Also in muslimischen Ländern ist es nochmal anders. Aber so in Deutschland, jede 20. Frau, das sind knapp 5%.
Okay. Wie groß ist bei den Frauen so der Leidensdruck? Was würdest du sagen? Was kriegst du so mit?
Ja, groß, weil es doch das ganze Leben beeinträchtigt, die Lebensqualität, es geht auf den Selbstwert, die psychische Gesundheit ist massiv betroffen, weil es auch etwas ist, was über Jahre teilweise unerkannt ist und man sich dann eben fragt, bin ich normal? Habe nur ich diese Probleme, dann ist es ein sehr tabuisiertes Thema. Bedeutet also auch, ich gehe damit nicht hausieren und frage nach. Das heißt, ich habe keine Referenz zu anderen, weiß also auch nicht, ob andere das Thema auch haben. Und wenn ich dann in einer Partnerschaft bin, werde ich damit ja auch regelmäßig konfrontiert. Und der Leidensdruck verändert sich auch. Wenn man beispielsweise ein Single-Leben hat, dann vergisst man das Thema vielleicht auch das eine oder andere Mal. Wenn man mit dem Partner zusammenlebt, dann oder mit der Partnerin zusammenlebt, dann konfrontiert das einen doch tagtäglich. Dann kommen diese gynäkologischen Untersuchungen dazu. Und dann der Aspekt eben, wenn man doch mal schwanger werden möchte und eine Penetration überhaupt nicht möglich ist. Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Grade von Vaginismus.
Voll, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Was gibt es alles für Ursachen?
Das kann von Mythen teilweise herrühren. Das heißt, das, was so erzählt wird über das Thema Sexualität, zum Beispiel die Rolle der Frau, die eingehalten werden muss. Es muss ja immer funktionieren, man muss immer bereit sein. Das sind so Mythen über Sexualität, die sich seit Jahrzehnten halten, die überhaupt nicht stimmen. Dann kommt aber auch dazu, dass man eventuell negative Erfahrungen selbst gemacht hat oder mehrfach von welchen erzählt bekommen hat. Es können traumatische Erfahrungen sein, die dazu führen. Die Erziehung an sich, dass es ein Thema ist, über das nicht gesprochen wird oder wenn, dann immer nur sehr schambehaftet. Es gibt auch natürlich gesundheitliche Einschränkungen, die körperlich sind, die dazu führen. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel vom Gynäkologen schon begutachtet wurde und diagnostiziert wurde und man weiß, es ist psychosomatisch.
Aber das heißt, das ist vor allem psychologisch und so eine Art von, der Körper wehrt sich dagegen, etwas in die Vagina einzuführen und macht dicht und verkrampft?
Ganz genau. Also es ist ein Schutzreflex, genauso wie das Augenzwinkern. Also es ist unwillentlich, man kann da gar nichts gegen tun. In dem Moment, in dem man kontrahiert, ist genauso wie wenn etwas Richtung Auge fliegt, schließt man das Lid. Und genauso passiert das mit der Beckenbodenmuskulatur, die aus mehreren Schichten besteht, die dann verschließt und eben eine Penetration fast unmöglich macht. Und da kommt es dann ganz drauf an, habe ich den wie stark die Kontraktion ist. Bei manchen ist es extrem stark, sodass eben auch kein Tampon beispielsweise eingeführt werden kann oder gar nichts eingeführt werden kann. Mhm. Bei manchen ist es eben Schmerzen nur beim Einführen. Bei manchen sind die Schmerzen permanent da. Also es gibt auch unterschiedliche Grade. Den primären, den sekundären Vaginismus.
Und ich denke mir, das hatte Elisa ja auch vorhin geschildert, dass es auch bei den meisten wahrscheinlich sehr lange dauert, bis sie überhaupt wissen, was mit ihnen los ist, oder? Also wie lange dauert so normalerweise vom ersten Mal Schmerzen haben bis zur Diagnose, dann bis zu der Erkenntnis, ich habe Vaginismus?
Ja, das ist auch so schwer festzumachen an einer Zahl, aber meistens Jahre. Und wenn man da nicht dann an die richtigen Quellen kommt oder vielleicht auch durchs Internet darauf stößt, dass es das sein könnte und dann nicht auf einen Gynäkologen stoßt, der sich damit auskennt.
Und das ernst
oder
nimmt
schon
auch.
Mal es ernst nimmt oder überhaupt je davon mal gehört hat, weil es eben auch nicht Teil der gynäkologischen Fachausbildung ist und es gibt auch keine Leitlinien zur Behandlung von Vaginismus, die für Ärzte zugänglich sind. Und das, obwohl es schon seit 1861 klar definiert ist, was Vaginismus ist. Tatsächlich wissen da sehr, sehr wenige drum, wie das dann behandelt wird oder können das gar nicht erst diagnostizieren, weil sie es nicht kennen.
Und also aus deiner Erfahrung heraus, was kann gut helfen? Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass es dass einem geholfen werden kann?
Auf jeden Fall. Also mit der richtigen Kombination an Therapie ist die Wahrscheinlichkeit zur Lösung von Vaginismus bei 80%.
Ah, krass.
Das heißt,
okay.
Ja, sehr hoch. Man kann auf unterschiedlichen Weisen rangehen. Es gibt zum einen das kognitive Training, also Verhaltenstherapie. Dann gibt es aber auch Beckenbodenphysiotherapie, die man machen kann. Oder eben Dilatorentraining, ja, das sind unterschiedlich große Stäbe, mit denen man dann lernt, sich die selber einzuführen und ohne Schmerzen einzuführen. Es gibt Beckenbodentrainer, Das heißt, es sind klar ausgebildete Menschen, die sich mit Beckenboden ansteuern, Beckenboden lösen, sehr gut auskennen. Ja, und es gibt auch Coaches oder Selbsthilfegruppen.
Und Elisa meinte auch, dass für sie halt vor allem auch im ersten Schritt total wichtig war, das zu akzeptieren, dass sie das hat.
Das ist auch der allererste Schritt, ja. Und es ist auch ein Weg, weil es gibt auch auf diesem Weg, weil meistens braucht man mindestens ab Diagnose mindestens ein Jahr, bis man so eine Besserung merkt. Und viele brauchen aber auch viel länger. Also zwischen Diagnose und Heilung lagen bei mir viele Jahre. Es waren tatsächlich 2 Jahrzehnte, die ich damit mich auseinandergesetzt habe, bis ich es gelöst habe.
Was hat bei dir geholfen?
Tatsächlich ist das Thema Psychotherapie ein sehr, sehr guter Punkt, weil es einen eben das Thema Selbstwert gibt, Grenzen setzen, Grenzen einhalten. Man lernt sich selbst kennen. Man weiß, was sind die eigenen Werte. Wo ist es, dass ich sage, das mache ich mit und das gefällt mir nicht und da sage ich nein, da mache ich eben nicht mehr mit. Auch das Thema, wie gehe ich mit Druck um? Wie ist meine Partnerschaft? Ja, kommt da auch ein Thema Druck rein? Das ist ein ganz zentraler Aspekt gewesen, aber auch progressive Muskelentspannung, Atemtechniken, Visualisierung. Das waren ganz viele Punkte, die mir so geholfen haben. Ich habe gar kein Dilatorentraining gemacht. Also das auch nochmal so vorweg, dass viele glauben, dass es zwingend notwendig ist, ist nicht der Fall. Aber sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel auch keinen Partner hat.
Naja. Dann fragen sich natürlich viele, viele Menschen, die das haben oder mit jemandem zusammen ist, der Vaginismus hat, kann man jetzt überhaupt noch Sex haben? Erstens natürlich und zweitens ganz oft die große Angst davor, dass man keine Kinder bekommen kann. Ne? Bei Elisa haben wir ja eben schon gehört, sie kann Sex haben, wenn auch nicht penetrativ, aber das sagt sie sogar, ist sogar eher bereichernd. Und sie hat eben auch ein Kind bekommen. Also das siehst du auch so, oder? Bei den Leuten, die zu dir kommen.
Ganz genau. Also man muss ja auch mal ganz konkret definieren, was ist denn Sex? Also ist Sex nur penetrativer Sex? Nein. Sex ist alles, was ins Intimleben fällt und vielleicht auch penetrativen Sex sehr, sehr, sehr langsam, sodass es eben nicht zu Schmerzen kommt oder nicht zur Kontraktion kommt. Das ist aber auch nicht immer möglich. Das ist abhängig davon, wie gut, kann ich meine Atemtechniken, kann ich meinen Beckenboden schon ansteuern, kann ich den schon lösen oder kann ich das gar nicht, weil das ist ja nicht willentlich, ja. Und wenn ich den gar nicht ansteuern kann und die Kontraktion nicht bewusst lösen kann, dann kann ich auch gar keinen penetrativen Sex haben. Aber tatsächlich ist mit, ich sage jetzt diesem Slow Sex, ist auch möglich, schwanger zu werden. Bin ja auch Mama geworden, hat funktioniert. Auch die Schwangerschaft ist ganz normal verlaufen und auch die Geburt ist völlig normal verlaufen. Die Problematik ist ja die, dass nichts eingeführt werden kann, bedeutet aber nicht, dass nichts ausgetragen werden kann.
Das sind ja dann schon mal die 2 größten Ängste, die einem damit genommen werden wahrscheinlich, die man so
richtig,
hat.
Richtig, richtig.
Ich habe mich noch gefragt, also du hast ja vielleicht auch Elisa noch im Ohr, ihr Mann war ja auch ihr erster Freund, er ist wirklich extrem einfühlsam gewesen, verständnisvoll von Anfang an, hat auch keinen Druck gemacht, hat ihre Angst auch ihr nehmen können, dass sie jetzt von ihm verlassen wird, weil sie keinen penetrativen Sex bieten kann. Was würdest du vielleicht darüber hinaus noch so Menschen raten, die entweder mit einer Person zusammen sind, die Vaginismus hat oder vielleicht auch erstmal mit einer Person befreundet sind. Ne? Also wenn sich 2 Frauen darüber unterhalten, hey, ich habe dies und jenes erlebt, wie ist das bei dir? Wie kann man am besten damit umgehen, dass vor allem diese riesengroße Scham genommen wird oder auch die Angst?
Ganz klar aufzeigen, hey, dein Schmerz ist real. Ich glaube dir. Weil vermutlich ist die erste oder zweite Person, der man erzählt, das überhaupt erzählt. Und man fragt sich schon selbst, bilde ich mir das ein, ja, weil es ja alle anderen können es, warum kann ich es nicht? Bewusst machen, dass man selbst nicht der Therapeut ist und dann nicht ständig irgendwie mit Ratschlägen um sich wirft, weil jeder Rat ist auch ein Schlag und versucht doch einfach mal das und versucht doch einfach mal das. Personen, die mit Vaginismus zu tun haben, haben das ja schon länger und die haben mit Sicherheit schon all das, was du denen vorschlagen würdest, ausprobiert. Mhm. Vielleicht auch einen sicheren Raum schaffen, also einfach zuhören und klar machen, ey, das ist wirklich eine Last, die du da trägst. Mhm. Das ist was... und ich nehme das ernst und sich selbst mal zu belesen, Begleitung anbieten, wenn sie gewünscht ist, also zu Arztterminen, weil gynäkologische Untersuchungen sind eine Riesenbürde.
Ja, das glaube ich.
Und was man tunlichst vermeiden sollte, ist Druck aufbauen, Vergleiche mit anderen ziehen oder sagen, ach, entspann dich doch einfach mal oder trink einen Wein. Das ist so das, was man tatsächlich auch von dem einen oder anderen Gynäkologen hört.
Das ist so bescheuert. Ja, das hat Elisa auch gesagt. Das ist gerade so dieses entspann dich doch mal. Also das hilft ja in keinem Lebensbereich. Also wer entspannt sich denn, wenn er hört, entspann dich doch mal. Das hat noch nie geklappt.
Nee. Ja, und an die Menschen mit Penis nochmal so ein kleiner Gedanke. Vielleicht hat deine Partnerin das jetzt und du begleitest sie. Und wenn du dich fragst, wie du sie begleiten sollst, dann denk mal 20, 30, 40 Jahre voraus, dann, wenn die Dysfunktionen bei den Männern beginnen. Ja. Und fühl dich mal in dich hinein. Genau, und fühl dich mal in dich hinein, was du dann für einen Partner bräuchtest, um dann der richtige Partner jetzt für deine Partnerin zu sein. Weil das, was du jetzt gibst, das bekommst du in ein paar Jahren wieder.
Ah ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Was hast du denn so, Katha, für Forderungen oder Wünsche, was das Thema angeht? Würdest du sagen, Vaginismus ist auch bekannt genug, damit sich vielleicht was verändern kann, damit es nicht mehr so ein Riesentabu ist oder damit Leute schneller wissen, was los ist?
Vaginismus ist ja ein Fachbegriff. Das ist ganz oft so das Thema, dass man Fachbegriffe nicht kennt. Scheidenkrampf hört man schon öfter. Aber im Gegensatz zu Dysfunktionen bei Männern kennt man die Dysfunktionen bei Frauen gar nicht. Mhm. Und es ist absolut tabuisiert. Es muss ganz, ganz viel mehr passieren. Ich finde es ja schon gut, dass man mittlerweile weiß, wie die Klitoris aussieht, wie die ganzen Nerven um die Klitoris funktionieren. Aber es muss halt ganz, ganz zwingend auch in die Curricula, in der Ausbildung bei sexuellen Störungen, bei Gynäkologen. Es sollte mehr Aufklärungskampagnen, genauso wie bei der Endometriose geben, weil dann würden sich auch noch mehr Frauen trauen, was zu sagen oder zu wissen, ich bin nicht pröde und habe nur keine Lust, sondern die Schmerzen, die ich da habe, sind nicht normal und ich möchte darüber reden und wir finden eine Lösung dafür. Und ein viel niedrigschwelligeres Angebot für die Versorgung, ja. Dass zum Beispiel auch solche Paartherapien, die ja in der Regel keine Regelversorgung sind, gerade bei einem diagnostizierten Vaginismus zur Regelversorgung werden und von den Krankenkassen auch getragen werden.
Ja, voll wertvoll, dass du das nochmal so deutlich sagst. Und vielen Dank, dass du uns da nochmal einige Dinge erklärt hast. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass halt vielleicht Leute, die mit jemandem zusammen sind, wo das ein Thema ist oder dass man vielleicht selber sogar merkt, ah, das könnte was bei mir sein, dass die vielleicht diese Folge hören und einen Schritt weiterkommen. Das wäre doch ganz gut. Und falls noch nicht so viel da ist und ihr euch noch mehr Infos wünscht, dann dürft ihr natürlich gerne auch den Podcast von Katha hören. Vagitalk heißt der. Auch da geht es um Vaginismus. Vielen Dank, Katha, dass wir miteinander sprechen konnten.
Sehr gerne.
Zum Schluss, wie immer noch das Liebestagebuch. Und auch da geht es wie bei Elisa vorhin um den Wunsch nach einem Kind. Und auch da gibt es ein Happy End. Aber auch da war der Weg bis dahin nicht leicht. Bei Caro waren es vor allem die ersten Wochen der Schwangerschaft. So zwischen Hoffnung, Freude, aber auch der Vorsicht und der Angst, sich zu früh zu freuen.
Also ich bin jetzt in der neunten Woche irgendwie 8+5. Und Moritz und ich, aber vor allen Dingen, also es geht von mir aus, wir haben uns dafür entschieden, immer wenn wir Leuten begegnen, mit denen wir abhängen, also Familie, Freunde, mit denen wir irgendwie Zeit verbringen, dass wir denen sagen, dass ich schwanger bin und nicht bis zum Ende des dritten Monats warten, weil ich die nicht anlügen möchte. Dann war ich bei meiner Familie und da war ich in der fünften Woche, das ist noch sehr, sehr, sehr früh. Und habe dann aber meinen Eltern an Ostersonntag morgens gesagt, so, ja, ich bin übrigens schwanger. Und die waren so, okay, krass, das geht aber schnell bei euch. Und ich hatte einen Tag vorher, war ich bei meinem Bruder und dem Kinder, habe mit dem einen Kind so ein bisschen getollt. Ich habe jetzt schon darauf geachtet, dass er jetzt nicht irgendwie in meinen Bauch springt oder so, aber es weiß nicht viel, aber so ein bisschen. Und dann habe ich danach ein bisschen geblutet. Und ich war so, ach du Scheiße, was ist das? Also nur so ein bisschen, war so ein bisschen Blut am Klopapier. Und genau, dann haben wir es meinen Eltern gesagt und dann sind wir zum Osteressen gelaufen. Und da hat es dann angefangen wieder zu bluten. Und ich war dann schon zu Moritz gesagt, so scheiße, ich blute wieder. Und als wir dann hingelaufen sind zum Restaurant, habe ich gemerkt, es läuft aus mir raus. Also es war richtig ein Schwall von Blut mit, also ich habe das als Gewebestücke interpretiert, aber es war vielleicht einfach nur so verklumptes, so schleimiges Blut. Aber es war richtig so, als hätte ich full on meine Periode. Und dann war ich so, also ich war schon getroffen, habe denen gesagt, so, boah, ich blute gerade und irgendwie mache ich mir schon so Gedanken. Und Moritz war dann so, ja nee, wir fahren jetzt in die Klinik, so lass uns mal abchecken. Und ich vom Kopf her habe ich mir schon gesagt, ja okay, aber ich war schon fest davon überzeugt, dass das ein Abgang ist. Also dass das eine Fehlgeburt, sagt man ja. Ich finde das Wort ein bisschen heftig für die fünfte Woche. Aber dann sind wir in die Uniklinik gefahren und dann haben wir einen Ultraschall gemacht. Und dann war das nach dem Schwangerschaftstest das erste Mal, dass jemand einen Ultraschall gemacht hat und überhaupt geschaut hat, was ist denn da eigentlich. Und dann hatte der Arzt dann aber tatsächlich eine Fruchthöhle gesehen und er sagte so, ist jetzt kein klarer Abgang oder so. Also dafür müsste man jetzt den HCG-Wert checken. Dann hat er mir Blut abgenommen, dann wurde der HCG, ist ja dieses Schwangerschaftshormon, was dann halt erhöht ist, wenn man schwanger ist und so, was ja auch den Schwangerschaftstest auslöst. Ja, dann musste ich noch 2 Wochen warten, bis zur 8. Woche, dass man dann erstmal überhaupt was sehen kann. Ja, und dann war voll laut Herzschlag zu hören und keine Ahnung, war so groß, wie es sein sollte und so. Und also da bin ich dann Tränen ausgebrochen, weil ich einfach unglaublich nervlich am Ende war von dieser ganzen Ungewissheit irgendwie. So. Also und da habe ich noch mal mehr gemerkt, wie gut mir es getan hat, dass ich meinen Freunden davon erzählt habe, weil ich die habe teilhaben lassen, die haben gefragt, ich konnte mich mit denen darüber unterhalten, die waren da, ich musste nicht in der Zeit, in der es mir so, ja, was heißt schlecht ging, aber in der es so super anstrengend war, irgendwie die ganze Zeit sagen, nee, ich bin nur krank oder so. Sondern das war echt ein Segen, dass ich mit denen darüber sprechen konnte. Meine Frauenärztin sagt, es könnte eine Einnistungsblutung gewesen sein. Die ist wohl normalerweise nicht so stark. Dann sagt sie aber auch, es gibt aber auch Frauen, die quasi dann nochmal ihre Periode einfach bekommen, sodass der Körper, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, aber einfach nochmal irgendwie so die Periode bekommt. Also es gibt verschiedene Erklärungen, die es sein könnten, aber eine tatsächliche gibt es nicht. Aber es, auf jeden Fall hat es nicht geschadet.
Danke an Caro für dieses Liebestagebuch und danke für diese Offenheit. Ich bin sowieso immer wieder davon geflasht und dankbar, was wir hier in einer Stunde Liebe für offene und ehrliche Gespräche führen können. Also so wie eben auch das mit Elisa, die uns von ihrem Vaginismus erzählt hat. Habt ihr da eigentlich schon mal vorher von gehört? Oder habt ihr da irgendwelche Gedanken noch zu? Dann schreibt es mir gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Feedback auch immer gern dahin oder wenn ihr euch mal ein bestimmtes Thema wünscht. Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.